Deutsches Reiseradio, hier ist die aktuelle Ausgabe zu Ostern 2015. Mein Name ist Rüdiger Edelmann. Schön, dass Sie wieder reingeklickt haben. Jetzt, während der Osterferien, sind Sie wieder verstärkt unterwegs. Die Reiseströme, dem Wetter gehorchend, auch gerne einmal etwas weiter weg. Die Flugreisen haben es möglich gemacht, dass wir immer schneller, immer größere Distanzen überwinden. Daran hat sich auch nach dem schrecklichen Absturz des Germanwings-Flugs nichts geändert. Eine Umfrage der ARD zufolge erklärten Menschen, die öfter fliegen, zu über 80%, dass sich an ihren Fluggewohnheiten nichts ändern wird. Der Großteil der Menschen wird also weiter fliegen und damit ferne Ziele in kürzester Zeit erreichen. Was aber geschieht vor Ort? Wir bewegen uns innerhalb von wenigen Stunden nicht nur von Ort zu Ort, sondern auch von Kultur zu Kultur. Wir stehen teilweise unerwartet vor völlig anderen Gewohnheiten und Lebensbedingungen. Der Tourismus macht es möglich, schnellstens den Standort zu wechseln, in den meisten Fällen aber nicht den Standpunkt. Kriegen wir eigentlich noch mit, dass wir selbst bei nahen Zielen wie Spanien, Italien oder der Türkei in einer anderen Kultur landen? Dass sich die Lebensgewohnheiten und Umstände von unserem Leben unterscheiden? Und wie gehen wir damit um und sollten damit umgehen? Das ist heute das durchgehende Thema des Deutschen Reiseradios im Gespräch mit dem Sozialpsychologen Michael Moritz. Meist berät er Firmen und Betriebe im Umgang mit Geschäftspartnern oder Mitarbeitern in und aus anderen Kulturen. Das, was er herausgefunden hat, kann aber auch uns beim simplen Urlaub durchaus hilfreich sein. Woran nun liegt denn unsere streckenweise Blindheit für andere Kulturen, Herr Moritz?
Naja, wir sind ja heute in der Lage, sozusagen überall hinzureisen oder auch übers Internet zu surfen. Aber was wir oft sehen, ist eben erstmal nur das, was sichtbar ist. Und das, was nicht sichtbar ist, die Motivation zum Beispiel der Menschen, warum machen sie es genau so, warum ist in einem Land eine bestimmte Sache so und nicht anders, das sehen wir nicht. Und daher gibt es da oft auch schon mal die ersten Reibungspunkte, wenn wir auf eine andere Kultur treffen.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass durch die Flugreisen, durch die kurzen Entfernungen, man auch gar nicht so mitkriegt, dass man jetzt in einer anderen Kultur angekommen ist. 2 Stunden in ein Flugzeug und man ist in Spanien, in Italien, in der Türkei. Und wenn man ehrlich ist, ein bisschen genauer darüber nachdenkt, auf den ersten Blick ist das zwar auch so ähnlich wie bei uns, aber es ist trotzdem eine ganz andere Kultur. Wie kann man diese Brücke eigentlich besser schlagen?
Naja, zunächst ist es schon mal, wie tief lasse ich mich auf das andere ein, auf das andere Land, auf die andere Kultur? Wenn ich natürlich nur ein paar Tage irgendwo am Wochenende in Rom verbringe, dann gehe ich ins Restaurant, dann mache ich vielleicht dies und das, noch ein paar Besichtigungen. Dann tauche ich ja gar nicht wirklich so ein in die italienische Kultur. Da bleibe ich einfach so an der Oberfläche und nehme das wahr, was man so üblicherweise einfach auch besichtigt. So, und dann ist das natürlich, dann kommen wir einfach auch nicht weiter, dann kriege ich das eigentlich Italienische gar nicht mit.
Sondern fahre so ein bisschen in den Vorurteilen, die ich eigentlich schon mitgebracht habe. Das heißt, ich bewege mich aus meiner Rolle, meiner Einschätzung derjenigen, wo ich jetzt Gast bin. Da verändert sich nichts in meinem Kopf.
Nee, eigentlich nicht. Man nimmt vielleicht noch die Pizzeria mit, man geht noch schön essen. Aber das können Sie ja hier auch. Es gibt ja auch tolle Pizzerien. Aber die Frage ist, wo begegne ich dem Land wirklich? Wo begegne ich den Menschen? So, und das ist eine andere Art vielleicht von Reisen oder Interesse. Und wenn ich dieses Interesse nicht habe, wenn ich einfach nur so, ja, da mich amüsieren will, dann komme ich gar nicht an den Punkt, wo es um das Land geht.
Spielt da manchmal einfach auch mangelnde Sprachkenntnis mit eine Rolle? Weil ich habe schon so das Gefühl, wenn ich eine Sprache nicht kenne und ich komme in ein Land, wo ich mich schwer tue zu kommunizieren, habe ich es schwerer für mich, einfach vom Gefühl her, mich auf irgendetwas einzulassen, als wenn ich zumindest ein paar Brocken der fremden Sprache hinkriege und auf jemanden zugehen kann. Weil ohne Sprache fällt mir das immer ein bisschen schwer.
Ja, da haben Sie ganz recht. Also wenn ich natürlich zeige, dass ich mich durch die Sprache ein Stück weit für das Land interessiere, dann reagieren die Menschen in der Regel auch sehr offen und sehr dankbar. Aber es soll auch kein Hinderungsgrund sein. Ne? Wir fliegen ja in die Ferne und zumindest mit Englisch kommt man da schon mal ganz gut durch.
Wie mir durchaus gute Freunde schon gesagt haben, mit einem Lächeln kommt man auch besser durch, als wenn man, jetzt gehen wir mal auf unsere Vorurteile ein, die uns gegenüber bestehen, so als Deutsche durch die Gegend muffelt.
Ja, ein Lächeln ist immer gut, egal wo man ist. Kann aber auch mal missinterpretiert werden. In China ist ein Lächeln manchmal auch einfach nur eine Verlegenheitsgeste, weil man nicht zugeben will, dass gerade etwas schief läuft. Also ein Lächeln kann auch mal in die andere Richtung zeigen.
Da sind wir eigentlich bei so einem ganz bestimmten Punkt. Es gibt bei uns Rituale, die kennt man, die hält man auch ein, man kann die auch einschätzen. Wenn man jetzt in ein anderes Land kommt und nach etwas fragt oder ins Gespräch kommt, kann es ja zum einen sein, dass man selber irgendetwas fürchterlich verkehrt macht, beziehungsweise etwas ausdrückt, was man eigentlich gar nicht ausdrücken will, und umgekehrt, glaube ich, dann auch sein Gegenüber missversteht. Wie kriegt man sowas in den Griff? Nur durch Schlaumachen und durch Reiseführer alleine wird es wahrscheinlich nicht funktionieren.
Nee, das stimmt. Also das ist ein guter Punkt. In manchen Ländern kommt noch dazu die Art, wie man etwas ausspricht. Das ist uns vielleicht als Deutsche gar nicht bewusst, weil das, was wir sagen, das meinen wir auch. Aber in China ist zum Beispiel die Tonalität oder in Japan, wie sie etwas sagen, trägt genauso dazu bei. Und da können sie mit ihrer Art, es zu formulieren, genau das Gegenteil erreichen. Zum Beispiel Widerstand. Dass die Leute sagen, wer ist das denn?
Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie bringe ich mich in eine Situation, dass ich so missverstanden werde?
Ja, das ist für uns erstmal undurchschaubar, weil in anderen Ländern spielt der Kontext, in dem ein Gespräch stattfindet, auch eine Rolle. Bei uns eigentlich nicht. Ne? So, wir reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und der andere versteht das auch so. Aber in China sind bestimmte Tonalitäten. Das kann sein, dass es geht um Hierarchien, wie wichtig ist die Person. So, da muss man sich vielleicht viel mehr informieren, mit wem hat man es zu tun. Das ist zum Beispiel der erste Punkt. Wo bin ich genau und was will ich genau? Aber Freundlichkeit kann das dann wieder wettmachen, dass man freundlich, was wir eben hatten, das Lächeln ist wichtig, freundlich sein. Und vielleicht auch manchmal zugeben, ich weiß nicht, wie ich mich hier verständigen soll, können Sie mir helfen? Also man kann das auch über eine Bitte, kann man das auch kompensieren.
Also eine gewisse Offenheit, die, wenn man jetzt den umgekehrten Vorurteilen glauben muss, uns Deutschen ja immer so ein bisschen schwerfällt, sich zu offenbaren und zu öffnen. Ist das richtig?
Ja, genau. Also vielleicht nicht immer so davon überzeugt sein, wir wüssten, wie es geht, sondern einfach auch anzunehmen, dass andere eben auch Lösungen gefunden haben für Themen und Probleme. Und die lösen die Dinge eben anders als wir. Und wenn man in ein anderes Land geht, ist die Offenheit natürlich dann besonders wichtig. Vielleicht sich zu interessieren, warum wird das gerade hier so gelöst und nicht anders.
Ich greife mal auf so ein Beispiel zurück. Das ist ein fiktives Beispiel, muss man gleich dazu sagen. Ein Heizungs- und Sanitärinstallateur macht Urlaub in der Karibik und er wohnt in seinem wunderschönen Hotelzimmer. Das ist im Prinzip so eine Art Bungalow. Die Dusche geht nicht. Und am nächsten Morgen geht er dorthin und sagt, die Dusche geht nicht. Und sie sagen, das machen wir gleich. Und 2 Tage später geht die Dusche immer noch nicht. 3 Tage später geht die Dusche immer noch nicht. Nach 4 Tagen fängt er das an zu reparieren, besorgt sich sogar Teile, meint eine gute Tat vollbracht zu haben und erntet eigentlich Unverständnis.
Ja, da kann man genau sehen, ne? Andere Kulturen, andere Sitten. Vielleicht in der Karibik oder auch in manchen Ländern Südamerika oder auch in vielen Ländern ist man nicht so genau. Also da hat man ein anderes Verständnis von Zeit, von Pünktlichkeit, von Zuverlässigkeit. Eine Woche warten ist da vielleicht gar nicht so unüblich. Für uns schon, wenn wir, ne, so als wir sind es gewohnt, ich habe heute ein Problem, da kommt morgen der Handwerker, ist es gelöst. In anderen Ländern kann das schon mal eine Woche dauern oder sogar länger. Ich denke, da muss man sich schon mit den Leuten sehr freundlich, einfach verständlich machen. Dort hilft übrigens dann der Beziehungsaspekt, dass ich mit den Leuten einfach in Kontakt komme und nicht einfach so fordere, sondern Verständnis wecke für mein Problem.
Ich habe das Beispiel bewusst gewählt, weil da jetzt nun auch einer so mit typisch deutscher Gründlichkeit nun tätig wird und auch irgendetwas noch selber repariert und ganz stolz drauf ist, ich habe euch jetzt hier was gemacht, und die gucken ihn an, als sei er wirklich nicht ganz dicht.
Ja, das kann passieren. Ne? Also so im Endeffekt haben wir es hier mit einem komplett anderen Verständnis von Alltag zu tun. Und klar, da würden die Leute, die gucken, würde dann sozusagen das Vorurteil oder das Stereotyp für uns Deutsche, die können nicht warten, die müssen immer alles sofort, das würde es dann in dem Sinn bestätigen.
Nun ist die Karibik ja nun relativ weit weg, China ist auch weit weg, Lateinamerika ist weit weg. Wenn man sich jetzt bei so einem Standardurlaub nur in Anführungszeichen nach Spanien, nach Italien, nach Griechenland bewegt, auch dort trifft man auf eine ganz andere Kultur, auch auf ganz andere Verhaltensweisen und Reaktionen. Wie bereite ich mich da am besten drauf vor? Weil bestimmte Sachen kann man ja wahrscheinlich auch erst vor Ort richtig feststellen.
Ich glaube, das Entscheidende ist, was wollen Sie im Urlaub machen? Wenn ich natürlich nur am Strand rumliegen will, dann lasse ich mich vielleicht gar nicht so aufs Land ein. Aber wenn ich auch was besichtigen möchte, möchte irgendwie was über die Kultur, über das Essen, über die Menschen wissen, dann ist klar, das Normale ist der Reiseführer. Aber der Reiseführer in der Regel bleibt auch an einer gewissen Oberfläche. Und ich würde sagen, alles entscheidet sich, was Sie gerne selbst erleben wollen. Wollen Sie tiefer eintauchen? Und ich glaube, da gibt es im Moment auch einfach so eine Art Lücke zwischen diesen Studienreisen und den normalen Pauschalreisen. Ich glaube, dass da in der Mitte was entsteht, wo Menschen sich vielleicht bis zu einem gewissen Punkt auch für die Kultur stärker interessieren. Da könnten auch Hotels oder Reiseveranstalter natürlich auch mehr individuelle Angebote bieten, die dann diesem Bedürfnis entspricht.
Ja. Funktioniert das denn in der Masse? Also meine Erfahrung war so ein bisschen, das hat auch immer ein wenig mit Mut zu tun, sich mal auf etwas einzulassen und eben mit der Banalität angefangen zu sagen, natürlich ist die Hotelanlage wunderschön, aber und die ist auch noch eingezäunt, aber ich muss nur durch dieses Tor gehen und dann bin ich draußen in einer ganz normalen Welt und bewege mich eben nicht mehr in diesem Ghetto. Und dann mache ich vielleicht auch positive wie negative Erfahrungen.
Ja, ich meine, wir haben heute, leben ja ganz viele Menschen aus Deutschland, verbringen viel mehr Zeit als nur ihren Urlaub, zum Beispiel auf Mallorca, da gibt es ganz viele Deutsche, auch in Südspanien, Andalusien. Das Interesse ist da. Ich glaube, dadurch, dass wir permanent mit den anderen Kulturen konfrontiert werden, über Medien, im Internet und so weiter, haben wir doch schon einen kleinen, tieferen Einblick. Und ich glaube, wir haben ein Niveau erreicht, wo es einfach vielleicht nicht alle, aber immer mehr Menschen dafür begeistern, auch mal hinter die Kulissen zu gucken und nicht einfach nur sozusagen das, was einem so im Hotel oder in der Anlage so angeboten wird.
Je weiter weg, desto fremder die Kultur. Gilt das als Faustregel?
Ja, kann man schon sagen. Also in Europa kommt man ja noch einigermaßen zurecht, aber wenn Sie in Südamerika oder in fernen Asien unterwegs sind, da sind die Dinge dann doch sehr, sehr anders. Und wer schon mal da eine Reise gemacht hat, der wird bestimmt viel gestaunt haben. Das kann man grundsätzlich so sagen. Also je weiter weg, umso fremder wird im Endeffekt auch dann die Kultur.
Es wird ja dann halt, wenn ich ganz weit wegkomme, auch umgekehrt der Fall sein, dass die mich ja nun selber auch für einen völligen Exoten halten, wenn ich jetzt nun dort in diesem Land auftrete und vielleicht sogar alleine unterwegs bin.
Ja, das ist dann nochmal ein anderer Aspekt, wenn Sie alleine unterwegs sind. Aber denken Sie zum Beispiel, es kommen immer mehr Chinesen auch hier zu uns. Was für einen Eindruck die von uns haben. Das, für die ist das genau das Gleiche. Und für die sind viele Aspekte hier total fremd. Haben sie noch nie gehört, haben sie noch nie gesehen. Und für uns ist das Gleiche. Wenn ich in China mich bewege, dann muss ich ein paar Eckpunkte kennen, wie ich mich dort verhalten soll. Und da ist natürlich dann, wenn ich individuell reise, eine gute Vorbereitung schon sehr hilfreich.
Ich drehe das Bild jetzt mal um. Wenn ich hier auf Gäste aus dem Ausland treffe, soll ich denen denn nun helfen? Im Sinne von, soll ich ihnen meine Hilfe aufdrängen? Ich will es mal an einem Beispiel dokumentieren. Ich saß in einem Lokal in Berlin vor vielen, vielen Jahren. Dann 4-5 Tische weiter saß ein asiatisch aussehender, ich konnte die Nationalität nicht einschätzen, Mensch, der sich nun eine Forelle bestellt hatte. Die bekam er im Ganzen Und er aß sie auch von links nach rechts im Ganzen und es knirschte und alle Leute im Lokal drehten sich um. Und er war bester Laune und ließ sich also auch von seinem Genuss nicht abbringen. Wir haben alle die Luft angehalten, hoffentlich verschluckt er sich nicht an irgendeiner Grete. Soll man an einer solchen Stelle wirklich jemanden ansprechen und sagen, pass auf, bei uns ist das so?
Nee, würde ich nicht machen, weil sie müssen damit rechnen, sie greifen auch in eine andere Kultur ein. Diese Person könnte ihr Gesicht verlieren, ne, was man so in Asien so hat. Es kann ja auch sein, dass man in Asien in bestimmten Gegenden die Kreten einfach mit isst, das wissen sie ja nicht. Also ich meine, wenn man für Asien, die sind es gewohnt, Fisch zu essen. Und wenn der das mit den Kräten isst, der wird das dann merken. Also die haben schon auch Erfahrungen. Also das auch gerade mit Fisch. Also Fisch und Meeresfrüchte, das ist in China ja, kriegen sie ja überall. Also ich denke, die Erfahrung haben die. Und wenn er es so gemacht hat, dann hat das seinen Grund.
Also Gesicht verlieren, merke ich mir zum Beispiel, ist etwas, worauf man in Asien achten muss, wenn ich auf jemanden zugehe, dass ich ihm immer eine gewisse Hochachtung entgegenbringe.
Der Punkt ist, Gesicht verlieren ist in einer Gesellschaft wie die chinesische, wo es ja eine, was man so kollektivistische Gesellschaft nennt, also es ist einfach ein Land, wo die Menschen viel zusammentun und aufeinander angewiesen sind. Und da kann man schnell der Gesichtsverlust ist da natürlich ein schwieriger Punkt. Und da muss man schon sehr darauf achten, freundlich zu sein, die Leute nicht zu kritisieren, zumindest nicht direkt, so dass alle gut miteinander auskommen. Gesichtsverlust ist wie, wenn sie plötzlich ein Stigma hätten oder man zeigt mit dem Finger auf sie und sagt, sie sind der Böse. Das ist dort verpönt. Man versucht einfach durch Harmonie zusammen gut miteinander auszukommen. Wenn man einen kritischen Punkt hat, gibt es einfach Strategien, die etwas indirekt sind, wie man dann die Dinge lösen kann.
Wie finde ich solche Strategien? Oder mal ganz banal ausgedrückt, gibt es eine ideale Anleitung zur Vermeidung von Fettnäpfen?
Nee, die gibt es nicht. Sie können auch, selbst wenn Sie sich im Internet schlau machen, es gibt ja ganz viele Ratgeber, kann Ihnen das passieren, dass Sie in dem einen Land genau das Falsche machen und in dem anderen das Richtige. Es hilft, aber es lässt sich nie ausschließen. Der entscheidende Punkt ist dann, gelassen zu bleiben, zu entspannen und notfalls sich zu entschuldigen oder nachzufragen. Da sind die Menschen oft sehr dankbar, wenn man so ins Gespräch kommt und sagt, oh, ich glaube, ich habe hier was falsch gemacht. Können Sie mir helfen zum Beispiel?
Heißt aber auch, eine solche Offenheit zu zeigen, dafür muss ich mich ein Stückchen bewegen, aus mir heraus, um Kontakt zu anderen zu kriegen. Wenn ich jetzt so abwartend bleibe und in der Entfernung, wird das nicht funktionieren.
Genau, wenn ich so in meiner deutschen Mentalität bleibe, dann funktioniert das nicht. Aber ich denke, viele Menschen, die auf Reisen sind, die öffnen sich natürlich auch, weil sie Interesse haben an dem, was sie sehen und was passiert. Und ich würde erstmal entspannen. Grundsätzlich Reisen soll Spaß machen und Entspannung bringen und nachfragen. Also das war so meine Erfahrung immer. Nachfragen auf eine höfliche Art hat immer geholfen.
Mal wieder, in diesem Fall ist es ein reales Beispiel heraus, von einem Menschen, der Cluburlaub gemacht hat im Senegal und am dritten Tag herausfand, dass in etwa 20 Kilometer Entfernung von seinem Ferienclub ein Bayer, und er selber war auch einer, eine Kneipe betreibt, wo es Hefeweizen gibt. Und daraufhin ließ er Club sein und fuhr jeden Nachmittag mit dem Taxi in die bayerische Bierkneipe, trank 3 oder 4 Hefeweißbier und fuhr anschließend wieder zurück. Und das war das höchste Glück in seinem Urlaub. Ansonsten hat er, glaube ich, von Afrika nicht so furchtbar viel mitbekommen. Was ist von sowas zu halten?
Naja gut, ich meine, jeder kann ja seinen Urlaub verbringen, wie er möchte. Und vielleicht hat er da einfach auf dieser Reise, das muss man ja auch überlegen, diese 20 Kilometer, die er jeden Nachmittag zurückgelegt hat, das ist ja ein total spannender Weg. Vielleicht hat er da ganz viel gesehen und erlebt und auch in dieser Kneipe. Und er bringt da tolle Erinnerungen mit.
Hat vielleicht mehr erlebt als jemand, der aus dem ganzen Club nicht rausgekommen ist.
Genau, also man darf das nicht nur so fokussieren auf das Bier trinken, sondern er hat ja in diesem Land etwas unternommen, was andere zum Beispiel überhaupt nicht machen. Die bleiben in ihrem Club 14 Tage und das war's. Also er hat sich bewegt, toll, und er hat bestimmt interessante Sachen gesehen. Davon kann er bestimmt erzählen.
Man merkt bei all diesen Beschreibungen, es ist nicht so ohne weiteres alles einzuordnen. Es ist schwierig, bestimmte Sachen einzuschätzen. Oberflächlich reden wir ja so zunächst mal über Benimmregeln, aber eigentlich geht das ja doch viel, viel tiefer.
Ja, wir reden hier von Kultur, von einer gewissen Art von Konditionierung auch. Ne? Wenn wir sagen, wir mal, wir Deutsche haben eine rote Brille auf. Und dann reisen sie nach Spanien, die haben eine grüne Brille auf. So, wie will ich jetzt diese grüne Welt, wie will ich die sichtbar machen für mich oder wie will ich die erleben? Was heißt das? Da muss ich doch meine rote Brille ein Stück weit absetzen, sofern das geht. Also, und lernen, wie sehe ich die Welt mit der Farbe grün? So, das hat etwas mit Lernen zu tun.
Wie schaffe ich das als Urlauber?
Naja, ich würde da einfach auch mit ganz kleinen Dingen anfangen, ne? Mir einfach mal mehr beobachten. Wie machen die Menschen das vor Ort? Also ich habe zum Beispiel einfach durch Fragen in anderen Ländern tolle Lokale entdeckt, wo es kaum Touristen gab, sondern die ganz originell gekocht haben, weil ich mich mit den Leuten auch unterhalten habe und habe gefragt, okay, wo geht ihr zum Beispiel hin essen? Also ein kleines Interesse und dann habe ich einfach andere Speisen gegessen oder bekommen, als man die normalerweise dann in so einer Anlage bekommt. Also so sich interessieren für die Dinge, einfach auch ein bisschen offen sein. Es geht hier nicht um große theoretische Sachen, es geht um alltägliche Dinge. Ne? Und für die kann ich mich öffnen. Ich kann sehen, wie wird Auto gefahren, links, rechts, warum ist das so. Es gibt viele Sachen, für die man sich interessieren kann.
Aber es gehört auch immer eine gewisse Form der Akzeptanz dazu. Also das, was Sie eben so mit dem Wechseln der Brille gemeint haben, wenn man sich jetzt anschaut und sagen, aus meiner roten Brille heraus, ist das natürlich ein Unding, wie die Auto fahren. Mit der grünen Brille sieht das schon ganz anders aus.
Genau, ne? Also ich muss auch lernen, die grüne Sicht zu akzeptieren. Auch wenn es mir vielleicht manchmal nicht gefällt, aber trotzdem zu lernen, wenn ich in einem anderen Land bin, komme ich gar nicht drum herum, einfach auch zu hinterfragen, okay, warum fahren die hier so? Und das auch dann zu akzeptieren. Auch da kann man sagen, hey, entspannen und sich ein bisschen anpassen. Und das hilft auch, dann sich dort viel besser zurechtzufinden.
Das heißt, genau genommen, das, was man sich für den Urlaub eigentlich vornimmt, einfach mal versuchen, tatsächlich umzusetzen. Nämlich erholen, entspannen und, wie das bei uns immer so schön heißt, fünfe gerade sein lassen.
Genau, also sich bloß keinen Stress machen, weil die Dinge anders sind. Vielleicht einfach, man kann ja profitieren, in manchen Ländern ist Pünktlichkeit überhaupt kein Thema. Ja, dann hat man vielleicht im Urlaub, hat man doch mal ein bisschen mehr Zeit. Da kann schon mal eine Stunde so ins Land ziehen und dann warte ich eben mal eine Stunde länger, kann mich dadurch auch entstressen. Ja, das ist doch dann toll, man kann sich mehr Zeit lassen, ideal.
Faustregel, in Urlaub fahren und was Neues kennenlernen. Ich weiß, das entspricht jetzt wieder einem völlig deutschen Vorurteil zu sagen, er will jetzt zum Schluss auch noch eine Regel haben. Wie funktioniert das Ganze?
Also eigentlich braucht man nicht viel dazu. Hängt davon ab, was will ich mehr oder will ich weniger? Wenn ich mehr will, dann ist eine gewisse Vorbereitung gut. Und ansonsten würde ich sehr entspannt in so ein Land reisen und einfach mal beobachten. Ich finde, beobachten ist ein ganz wichtiger Punkt und nicht gleich mit der ersten Idee, oh, ist das hier, bewerten ist zum Beispiel sowas. Ne? Die Dinge nicht bewerten vorschnell, sondern einfach beobachten, denken, aha, so wird das hier gemacht. Die trinken hier Bier ohne Schaum, aha. Das muss ich ja nicht bewerten, sagen, wo ist mein Pilz? Da ist eben Bier ohne Schaum. Es wird halt da so getrunken, da wird der Schaum dann mit so einem Blättchen einfach noch weggemacht. Ja, ist einfach eine Regel, so ist die Sitte in dem Land, dann trinke ich eben so ein Bier.
Und meistens stellt man fest, das Bier schmeckt nicht schlechter.
Genau, das Bier schmeckt dann manchmal sogar auch richtig gut.
Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Das waren Eindrücke zum Thema Urlaub, ein bisschen weiter weg und anderen Menschen begegnen. Und ich hoffe, es war auch für Sie irgendwo was dabei. Sicher keine neuen Erkenntnisse neu, aber sicher die Tipps, die wir heute von Michael Moritz bekommen haben. Es leuchtet so sehr ein, trotzdem sind wir natürlich erst einmal in unserer Kultur, unserer Auffassung vom Leben gefangen. Aber wir haben gehört, dass es geht, wenn Mann und Frau denn will.
Eine etwas theoretischere Sicht auf die Dinge des Lebens und unsere Urlaubsgewohnheiten. In der kommenden Woche sind wir wieder richtig unterwegs. Wellness ist ein Trend. Früher hieß das einmal Kuren. Wir schauen uns um im bekanntesten deutschen Kurort, dem bayerischen Staatsbad Kissingen. Der Wandel in der Gesundheitspolitik hat dazu geführt, dass sich in den Badeorten viel ändern musste, viel geändert hat. Bad Kissingen ist ein gutes Beispiel für den Wandel und den Versuch eines Imagewechsels. Wir gehen der Sache auf den Grund, schauen aber auch auf die prachtvolle historische Fassade eines Kurorts mit großer Geschichte. Wie immer freuen wir uns auf Reaktionen auf unser Programm und auf das Wiedereinschalten in der nächsten Woche. Mein Name ist Rüdiger Edelmann. Danke fürs Zuhören.